Themen wissen, womit wir uns beschäftigen. Was vielleicht noch lohnenswert ist zu ergänzen, dass wir tatsächlich uns jetzt auch zunehmend mit Online-Trace-Data befassen, weniger aus digitalen Lernumgebungen als aus technologiebasierten Assessments, wo wir zum Beispiel datengetrieben mit Clusterung auch Sequenzanalysen durchführen, sozusagen in diesen Methodenkanon, der in Learning Analytics vorhanden ist, dann immer weiter reingehen und es, glaube ich, günstig wäre und sinnvoll wäre, wenn man direkt in die Community geht und auch entsprechende Kooperationen beginnt und plant.
Dankeschön. Könnte ich hier
so präsentiert hat und diesen Ansatz, dass man sich doch erstmal Fragen stellt, was ist denn Evidenz jetzt für eine Kompetenz, was wollen wir wissen? Dass wir zwar nicht mehr da sind, dass wir einfach nur auf die Daten irgendwelche Algorithmen loslassen und dann tolle Erkenntnisse haben, aber dass wir auch noch nicht konsequent einen Schritt gemacht haben, uns besser Gedanken dazu zu machen, welche Evidenz wollen wir denn wie beleuchten, sondern es ist immer noch so, dass verschiedene Daten zusammenkommen, wir uns die anschauen und wir die dann zum Beispiel Clickstreams gegen Studentenverhalten benutzen oder sowas. Und gerade durch diese Interaktion könnten wir von der Psychometrie, glaube ich, viel lernen, wenn wir ein klares Learning Design haben, mit klaren Dingen, die wir messen wollen und das dann auch anders machen. Das würde ich jetzt noch stehen lassen.
Dankeschön.
Ja, vielleicht auch statt einer Vorstellung lieber ein Eingangsstatement irgendwie. Also viele von den Kontrastierungen würde ich, glaube ich, unterschreiben, gerade wenn man statt Learning Analytics vielleicht sogar Educational Data Mining, also noch ein bisschen die mehr Hardcore-informatische Seite, dorthin schreibt. Während des Vortrags und auch während einiger anderer Vorträge kam mir hier natürlich immer mal wieder auf, wie können wir eigentlich die Querbeziehung, die wir definitiv brauchen, zwischen verschiedenen Gebieten der Pädagogik und Psychologie, zwischen den Theorien, die dort entstehen und zwischen anderen Dingen, die sinnvollen Datenformaten, muss es immer die XAPI sein oder können wir vielleicht auch tatsächlich didaktisch-psychologisch motivierte und sinnvolle Datenformate finden, ziehen, aber auch auf ganz anderer Ebene die Frage stellen, welche Theorien sind eigentlich sinnvoll. In einem Vortrag fiel vorhin der Satz Skinner und so. Wollen wir zu Skinner und so? Also ich weiß, der Weg ist weit von physiologischen Daten zu konstruktivistischen Lerntheorien. Das ist viel näher, wenn wir etwas lower hanging fruit nehmen, aber welche Ambition hat eigentlich das Feld tatsächlich auch, wie wollen wir dieses gestalten? Und ich glaube, das können wir tatsächlich nur in einem fachübergreifenden Austausch, der mit Pädagogik und Psychologie zusammengeführt werden sollte.
Ja. Wir denken auch mit, wenn wir andere Lernumgebungen und so weiter gestalten, was möchten wir gerne als Daten haben und analysieren später und machen unsere Systeme so, dass wir diese Daten speichern können. Aber wir viele Vorträge heute hatten mit Kursen zu tun, die wir an der Uni geben. Und wir wollen da besser verstehen, wie lernen, also Learning Analytics hat das Ziel, zu verstehen, also wie lernen unsere Studierenden, um das hier zu optimieren. Sie sind in Kursen angeschrieben und diese Kursen haben meistens eine Klausur. Und diese Klausur ist auch ein Assessment irgendwo. Das wird daher ein Assessment, und das stellt nicht wir, sondern nicht eine Lehrkraft, ein Assessment über was Studierende kennen in einem Fach. So habe ich mich gefragt, also wir Assessment und Modell und so. Meine Kollegen kennen von Modellen nicht so sehr. Sie haben ihre Erfahrungen und so, und mit der Klausur denken sie, dass sie irgendwie ein Assessment treffen, durch Wahl, gut genug, 1,0 oder so, über ein Student-Modell oder was sie kennen in dem Modul. Und dann, was ich mich gefragt habe, jetzt also, welche Brücke oder nicht, oder welche Tal oder irgendwie haben wir, zwischen was passiert den Kursen, die wir aber die Daten darüber analysieren wir und Assessment, also wie Sie es meinen.
Also ein Teil meiner Antwort würde in die Richtung gehen, dass wir, wenn wir als Hochschullehrende Klausuren planen, durchführen, eigentlich oft, oder man kann sich fragen, ob man hinter die Standards zurückfällt, die man sozusagen findet, wenn man in einschlägige Diagnostikbücher reinzieht. Also das würde ich auch ein Stück weit selbstkritisch für das eigene Fach sogar behaupten. Es gibt aber Initiativen und Projekte, und auch da bin ich selbst auch in einem Projekt drin, wo man versucht, die Psychometrie, die man aus dem Educational Assessment kennt, zu nutzen für Klausurpraktiken. Was dazu führt, dass man besser vergleichbare Bewertungen erzielt und auch vergleichbar über Kohorten hinweg, was auch eine interessante Zusatzinformation ist. In der Regel ist es ja so, ich konstruiere eine Klausur in einem Semester, im nächsten Semester konstruiere ich eine neue, und ich habe so eine ungefähr eine Ahnung davon, ob die gleich schwierig ist oder nicht. Mit dem Handwerkszeug, das ich vorgestellt habe, bekommen Sie Mittel in die Hand, genau festzustellen, ob die Klausurformen, die Sie einsetzen, vergleichbar sind in ihrer Schwierigkeit oder auch was die Inhaltsbereiche angeht, die Sie abdecken. Also man kann das sehr viel stärker natürlich modellbasiert aufziehen, was auch im Prinzip dann zu der Möglichkeit führen würde, auf Studierendenebene individuelle Testformen zu generieren, was dann auch vor Fälschungsabsichten dann schützen würde.
Okay, dann haben wir also ein Dozenten, da muss auch etwas dazu zu lernen.
Ja.
Meine zweite Frage, ja, wir hatten etwas also mit diesem Learning Analytics Cockpit heute Nachmittag, also dieses Modell, also diese Klick, wo nennen wir ein Modell und er gibt also die Klausur, die bestanden oder nicht bestanden. Das wird gemacht und auch mit ziemlich, also mit Trefferquote, ja, über 70-80%, also gar nicht so schlecht. Und das wird gemacht von vielen, also in einem Kurs oder am Ende von einem Studiengang, also eine ziemlich gute Trefferquote, viel besser als die Mehrheit vorherzusagen. Sind Sie ganz überrascht, dass wir das überhaupt solche Modelle, also jetzt Modell, im Sinne von der künstlichen Intelligenz, von maschinellen Lernen, wir haben Modelle, die Daten und am Ende mit einer relativ guten Trefferquote, wenn wir sagen, ja, wir bestanden nicht.
Also wenn es nur um Prognose geht, dann sind diese datengetriebenen Ansätze natürlich genau richtig. Also die sind ja sehr leistungsfähig. Also daran würde ich gar keinen zweifeln lassen. Aber, und das war ja vorhin eine Anmerkung auch von mir bei einem der Vorträge, wenn es darum geht, bestimmte Interventionen zu initiieren aufgrund von Vorhersagen, dann ist halt unklar bei diesen rein datengetriebenen Ansätzen einen Rückschluss zu ziehen, woran lag es genau und welche Intervention sollte ich jetzt eigentlich möglichst auslösen. Also aus meiner Welt kommend würde ich halt anders auf das Problem gucken. Klar, da gibt es die Klickdaten. Ich würde mir aber erstmal überlegen, was sind denn jetzt Determinanten von Klausurerfolg, ausgehend vom Lernprozess. Und dann wäre die Frage, wie kann ich das operationalisieren anhand von Klickdaten? Also ich könnte sowas wie Learning Engagement, da findet sich bestimmt irgendwie ein Indikator aus den Klickmustern, was dafür geeignet ist. Und ich könnte vielleicht ein differenziertes Set bilden und dann könnte ich besser Rückschlüsse ziehen, wo muss ich denn jetzt eigentlich ansetzen? Und das ist ja generell auch in der AI-Forschung ein Diskussionspunkt, was es bedeutet, das alles in der Blackbox zu lassen. Also es gibt ja sogar schon die Auffassung, dass man Lernpsychologen auf künstliche Intelligenz loslässt, damit aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive anfängt, diese Blackbox zu verstehen, was irgendwo absurd ist.
Können. Was brauchen wir von Assessment?
Ich glaube, diese Sensordaten die zeigen uns nochmal eine ganz andere Komplexitätsstufe auf als die Klickdaten. Klickdaten sind ja sozusagen für die informatische Seite von Dingen so mehr oder weniger das Einfachste, was man haben kann. Man zeigt, wir können sehen, wie alleine daraus schon tatsächlich aus der reinen Informatik heraus war manchmal jeder Theorie, aber erstaunlich gute Vorhersagen gemacht werden können. Und ich glaube, wenn man das richtig gut macht, kann man dann über geeignete Theorien, die das auch irgendwie fundieren, dann halt Vorhersagen, wie wir die heute gesehen haben, begründen. Man muss dann vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass dann dass es nicht ein First-Level-Object wird, dass man nicht den Studierenden sagt, du musst mehr klicken, weil dann werden die natürlich genau das tun, ohne das tatsächlich zu lernen. Und diese ganze Szenario können wir jetzt mit der aktuellen Forschung, die wir, die aber auch einige andere weltweit machen, die sich diesen physiologischen Daten widmen, noch auf ein weiteres, viel komplizierteres Niveau nehmen. Aber ich glaube, die Analogie bleibt die gleiche. Wir können Low-Level-Daten erheben, wir haben das heute in mehreren Sachen gesehen, es gibt auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, die über Eye-Tracking und verschiedene andere Erkennungsverfahren gehen. Die sind dann in mehrfacher Hinsicht ein bisschen schwierig. Nämlich die Theorien, die es dazu gibt, die sind ihrerseits auch noch nicht so ausgearbeitet, dass die so belastbar wären und wir dann halt auch wirklich ganz genau wüssten, ja, die Herzratenvariabilität, die sagt uns jetzt aber wirklich ziemlich sicher das und das aus, oder die Bewegungsdaten geben folgende Prognose ab. Das heißt, wir haben eine erhöhte Unsicherheit, weil diese Felder auch aus einer psychologischen Sicht noch nicht solch eine hohe Validität letztendlich haben. Das ist also ein Punkt. Zum Zweiten haben wir es sehr oft mit Messunsicherheiten zu tun, die wir auch bei den Clickstream-Daten nicht so haben. Und die algorithmische Forschung ist dazu natürlich deutlich komplizierter, als wenn wir Klicks zählen. Das heißt, wir haben einige Ebenen der Unsicherheit, die wir kombinieren müssen, und haben dann die Frage, was machen wir damit? Also, und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein mit dem Feedback, was man letztendlich generiert. Also unsere Herangehensweise ist da tatsächlich sehr konservativ zu sein und zu sagen, wir betrachten die Fehler, die wir dort machen, und selbst wenn wir genau messen würden, die unsichere theoretische Basis dort mit rein, und machen das über relativ vorsichtige Visualisierungen, die dann letztendlich jeder Lernende vielleicht selber einschätzen kann, sich selbst kennen vielleicht so ein bisschen und das ein bisschen aufzubereiten. Also letztendlich ist die Frage des Rückkanals wichtig. Was gebe ich dann auf Basis der Theorie, Messungenauigkeiten und so weiter den einzelnen Nutzern? Aber richtig sinnvoll wird das tatsächlich in dem Fall wirklich erst, wenn ich die Theorie auch ein bisschen verstanden habe, was Affekt und Emotion ist. Denn ansonsten würde ich wirklich nur in den Daten stochern und wäre das, was man irgendwie so Harking nennt, ja, Hypothesizing after the results unknown. Ich habe meinen Datensatz und irgendwas werde ich schon finden, und dann hat vielleicht irgendwie ein Zittern des linken Ellenbogens was damit zu tun, dass ich gut in Mathe bin und es mir auch gut geht. Ja, also, aber das zeigt so ein bisschen die Dimension der Schwierigkeiten dabei auch leicht auf.
Dankeschön. Ja, ich bin gespannt, was jetzt eine Frage kommt.
Ich hätte zwei, du kannst wählen. Aber weil du jetzt auf FIP jetzt aber relativ neu bist, das weiß ich nicht so. Ich spreche für mich, die auch neu heute. Wir haben heute, also wir haben von Evidence Center Design gesprochen. In der Learning Analytics Committee, wir reden mehr von dem User Center Design Ansatz. Weiß es nicht, denkst du, also ich habe mich gefragt, ob sie nicht ähnlich sind. Was denkst du?
Dass sie nicht Englisch sind?
Englisch, Entschuldigung. Also dieses, was in dem Assessment, dieses Evidence-Centered Design genannt wird und was wir User-Centered Design nennen in der Learning Analytics Community. Inwieweit ist das nicht etwas das Gleiche? Also dass wir auch mit User-Centered Design über unsere Nutzer, wenn wir für unsere Studierenden etwas entwickeln, Dashboarden, aber wir sie an Bord und fragen sie, also wie in Mannheim, was brauchen sie und so weiter, also dass wir auch in dieser Richtung arbeiten und das ist etwas, was uns gleich macht und nicht anders.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube aber, dass sie sich noch nicht so ähnlich sind. Also erstmal wird mir jetzt bewusst, wir haben jetzt mehrere Designprinzipien. Wir haben heute Morgen gehört, Privacy by Design, Value-Based Design gab es auch nochmal, das geht ungefähr in die gleiche Richtung. Dann User-Based Design und Evidence-Based Design. Also wenn man es richtig gut macht, verwendet man alle Design-Aspekte in seinem Ansatz. Ich glaube aber, dass wir was Unterschiedliches meinen bisher. Und das einfach aus dem Software-Engineering-Aspekt in Learning Analytics. Learning Analytics ist schon eine sehr Computer-Science-dominated Community, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da geht es einfach um Software-Engineering und User-Based-Design ist dann, was will der Student, was macht der? Da sitzen 30 Leute in einem Saal, die sitzen um den Tisch, dann kriegen die irgendwie was erzählt und dann müssen die das Assessment machen und das reproduzieren wir. Also ich glaube, dass unser User-Based-Ansatz noch ziemlich mit dieser Software-Engineering-Aspekt zusammengeht. Wir haben aber mittlerweile erkannt in der Learning Analytics Community, dass wir damit wenig Innovation ins Lernen bringen und dass auch die Nutzer wenig zufriedengestellt sind. Also es geht darum eigentlich, und ich glaube, da erweitert sich unser User-Based-Ansatz, dass wir auch wirklich Sachen, wir wollen nicht mit dem Studenten sagen, hey, wow, du hast dich dreimal eingeloggt heute schon und außerdem hast du so und so viel Klicks gemacht und fünfmal die Folien runtergeladen. Das sind einfach so Informationen, das waren einfache Daten, die wir bekommen haben, die aber nicht zielführend sind und die überhaupt nicht dem Lerner was bringen und womit wir uns auch den Mehrwert von Learning Analytics beim Lernen zerstören. Und da kriegt dieses User-Based Design eine andere Ladung, dass wir auch viel mehr nach Learning Design schauen, uns nach Lernaktivitäten umschauen und wirklich Analytics für Lernaktivitäten anbieten wollen, die einen Mehrwert anbieten. Also gerade jetzt mit der GDPR und der Datenschutzverordnung müssen wir einen Mehrwert haben. Wir müssen um den User werben, ansonsten haben wir nur ein Big Brother-System und ich glaube, da kriegt das eine andere Ladung. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt vergleichbar und ähnlich gestellt ist mit dem Evidence-Based-Ansatz, den Frank dargestellt hat, weil ich habe bisher wenig Learning Analytics-Projekte gesehen, die sich überlegt haben, die wollen die in die Kompetenz machen, was ist denn eine Evidence für die Kompetenz und jetzt lass uns mal gucken, was wir davon finden. Also das ist eigentlich ein Design-Ansatz, den wir ganz selten sehen, sondern wir kommen halt wirklich sehr oft von, ey, ich kriege die Daten rein, cool, guck mal, die kann ich so visualisieren, wie findest du das? Also da können wir noch was lernen, aber der Erfolg liegt tatsächlich, das mehr zu kombinieren.
Danke. Jetzt, dass wir nur noch eine Viertelstunde haben, Ihre Fragen oder Ideen oder Kommentare. Ja, also Nils hat es wunderbar gesagt, wir wissen einfach nicht, wonach wir suchen in unseren physiologischen Daten. Nehmen wir mal an, wir suchen nach einer latenten Variable, wie zum Beispiel psychologische Resilienz im Allgemeinen oder ganz genau Frustrationstoleranz im Rahmen von E-Learning-Kursen. Und mit dieser Frustrationstoleranz wollen wir dann vielleicht im Endeffekt entweder Klausurergebnisse vorhersagen oder Dropout-Verhalten vorhersagen oder sowas. Aber erst einmal geht es uns, sagen wir mal, um die latente Variable Frustrationstoleranz beim Lernen. Gibt es da im Educational Assessment Ansätze für Menschen?
Wir geben das gerade weiter.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir vor allem Verhaltensdaten uns ansehen, also physiologische Daten ist jetzt nicht unser Leib- und Seele-Thema. Aber ich denke, von meiner Warte aus würde ich dieses Problem folgendermaßen angehen. Natürlich gibt es ein weites Feld in der Biopsychologie, das sich mit solchen Daten befasst, wo man auch Hautleitfähigkeit, Herzfrequenzrate, alles Mögliche, was man da messen kann, auch in Zusammenhang bringt mit psychologischen Zuständen. Und mein erster Schritt wäre ein Blick in die Literatur, was sind potenziell geeignete Indikatoren, die ich aus der Sensorik gewinnen kann, die vielversprechend sind dafür, Resilienz oder Frustration oder was auch immer zu beschreiben. Wenn ich diese Kandidaten beisammen habe, dann würde ich im zweiten Schritt das machen, was ich auf der letzten Folie beschrieben habe. Ich würde versuchen, Instrumente zu finden, von denen ich weiß, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das beschreiben als Zustand oder als Trait, was ich messen will. Also Frustrationstoleranz, das könnte man wahrscheinlich als Trait auffassen. Da gibt es bewährte Fragebogeninstrumente, die experimentell und korrelativ validiert sind. Und dann könnte man ja in einer Trainingsstichprobe Und da würde ich durchaus auch den datengetriebenen Ansatz nicht als ein Werk des Teufels ansehen, sondern benutzen, um sozusagen bestmöglich die standardisierten Testscores, die standardisiert gewonnen wurden, vorherzusagen mit Vorhersagemodellen. Da kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen, da kennt sich im Zweifelsfall auch besser damit aus. Dann habe ich ein Vorhersagemodell basierend auf meinen physiologischen Daten. Das würde ich dann nochmal evaluieren anhand von ungesehenen Daten, um zu gucken, ob das dann irgendwie robust ist und auch gut performt im neuen Datensatz. Und wenn das alles geklappt hat, dann würde ich anfangen, es zu wagen, direkt von den physiologischen Daten auszugehen und dann diese Vorhersage zu treffen. Und dann auch letztendlich Kriterien vorherzusagen, aber das ist ja dann sozusagen Handwerkszeug und was dann einfach hinterher kommt. Aber ich glaube, der Punkt, was neu wäre, wäre dieser Zwischenschritt der Bewährungsprobe an Instrumenten, die bewährt sind und die als Validitätskriterien geeignet sein können. Also das wäre sozusagen für uns ein Zwischenschritt, den wir würden wir Konstruktvalidierung bezeichnen, wir würden konvergente Evidenz sammeln. Also mein neues Instrument wird verglichen mit einem bestehenden. Und das Neue ist halt fancy, auf physiologischen Daten basierend.
Ja.
Ja. Ja. Das ist
einmal von Hause aus
nicht. Würde ich sehr unterstreichen. Und ich könnte die Psychologie als Ganzes auch nicht abdecken. Man müsste dann einen Biopsychologen dazu holen und jemand, der für das Assessment sich auskennt, die Informatik. Also es wären mehrere Disziplinen oder Teildisziplinen.
Also klar, das kann kein Informatiker, aber nichtsdestotrotz entstehen ja jetzt gerade in Amerika dann so Labs, so Big Data Psychometric Labs, wo die Leute sich eben in Gruppen organisieren und genau das Thema bearbeiten, weil es natürlich auch ein ungehobener Wissensschatz ist und es da jetzt auch viel zu gewinnen gibt. Und das kann nur durch Heterogenität entstehen. Das ist auch ein Grund, warum Frank jetzt hier sitzt und ich nächste Woche auf einer Psychologentagung. Boah, ich habe schon Angst. Die werden mich total auseinandernehmen. um den Diskurs zu führen, aber es ist ganz klar, dass wir da, also es macht ja keinen Sinn, dass jetzt jeder weiter vor sich hin brodelt und irgendwie entwickelt und sich aber letztendlich ist das ja nicht für das Wissen. Es geht ja um Menschen, wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Also von daher geht's, gibt keinen Weg an dieser Zusammenarbeit vorbei. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass das so lange, seit 10 Jahren gibt es jetzt Learning Analytics, da nichts passiert, das ist groß. Das beantwortet Nils.
Nee, das Warum kann ich nicht beantworten, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass eine sinnvolle Forschung auch in kleineren zunächst mal nur passieren kann, wenn die Projekte interdisziplinär zusammengesetzt sind. Wir haben hier auch schon einiges gehört, dass zumindest die Fachdisziplinen, die jetzt hier sind, aber eigentlich ja auch ein bisschen Juristen und sowas da mit bei sein müssen. Und das Warum, auf die Frage kann ich nicht beantworten, aber jetzt vor ein paar Monaten war beim BMBF eine Runde und da wurde auch gefragt, was sind denn eigentlich so die, ja nicht Showstopper, was sind die Steine, die uns da im Weg liegen? Und wenn man sich über das SCHILA-Projekt kannst du vermutlich mehr sagen als ich, aber das ist ein größeres EU-Projekt, was darum geht, Learning Analytics auch in Organisationen voranzubringen, um tatsächlich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Labs aufzubauen, nämlich dass die Daten überhaupt erhoben und mit allen Stakeholdern abgesprochen sind. Dort gibt es über 50 institutionelle assoziierte Partner. Und zumindest vor einem halben Jahr, als ich da mal recherchiert habe, war nicht einer davon aus Deutschland. Die sind aus der ganzen Welt, sind Universitäten dort angeschlossen und wollen Learning Analytics weitertreiben. Nicht ein einziger deutscher Partner ist bisher dabei. Aus Singapur waren die, aus USA etc. Das ist sicherlich auch eine Richtung, in die wir mal gehen müssten, tatsächlich zu sagen, es geht gar nicht um die Algorithmen. nicht nur. Ne? Es geht auch nicht nur um die psychologische Validität der Messungen. Es geht tatsächlich auch darum, insgesamt eine Rahmenbedingung zu schaffen. Und die ist tatsächlich noch weit interdisziplinärer als die zwei Disziplinen, die hier jetzt gerade vorne sitzen, sondern da müssen tatsächlich viele daran beteiligt werden.
Vielleicht zur Frage, wieso das nicht so gut funktioniert mit der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ich glaube, ein Punkt sind Anreizstrukturen. Was bringt Leute dazu, zusammenzuarbeiten? In der Regel bleibt man in seiner fachlichen Community. Da muss man Erfolg haben, auf die Konferenzen fahren, in den Zeitschriften publizieren. Sobald es interdisziplinär wird, wird es kompliziert. Also das haben Hendrik und ich auch schon erlebt, als es da um eine Tagungsplanung ging. Und ob da eine Person aus der Psychologie mit hinfährt, dann schaue ich in die Publikationsrichtlinien, wo drin steht, welche Anforderungen bestehen, und da fallen halt Proceedingsbände nicht unbedingt rein. Das sind bei uns dann Journal Articles, also sind unterschiedliche Kulturen und Interessen und Anreizstrukturen, die das halt verbauen. Also zumindest ist das schon eine wesentliche Hürde, und man muss sich fragen, wie kann man sie überwinden? Also das ist man natürlich persönlich gefragt durch Engagement und durch Schaffung von Möglichkeiten, größere Projekte, die interdisziplinär angelegt sind, wo dann alle glücklich werden können. Also das wäre so eine Antwort und vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wie man damit umgehen könnte. Du willst? Ich weiß gar nicht, ob die Psychologie da so viel weiter ist. Also es gibt da verschiedene Probleme, die Sie auch angesprochen haben, oder Herausforderungen. Also einmal das Erkenntnistheoretische, das der Replizierbarkeit von signifikanten Befunden. Gibt es sowas wie Publication Bias? Das sind ganz fundamentale Fragen, die auch andere empirische Wissenschaften natürlich sich stellen müssen. Was damit zusammenhängt, also ein generelles Prinzip von Wissenschaft ist intersubjektive Überprüfbarkeit. Und wenn ich jetzt, ich habe das ja im Studium auch mal gelernt, dass wir das leisten können müssen, wenn wir irgendwie wissenschaftlich veröffentlichen. Und die Frage ist, was dafür die erschöpfende Information, früher war das für ein Strukturgleichungsmodell eine Korrelationstabelle in einem Artikel, auf der Basis kann ich das Modell reproduzieren und nachrechnen und vielleicht konkurrierende Modelle prüfen. Aber heute arbeiten wir mit Daten, die nicht mehr so strukturierbar sind, so sich auf eine halbe Seite bringen lassen. Also was wir eigentlich stattdessen brauchen, sind, und das gibt es ja zum Teil auch schon, dass mit der Veröffentlichung von Papieren auch Datensätze veröffentlicht werden, die zugreifbar sind über Repositorien, inklusive der Analysesyntax, die verwendet worden ist. Wenn man das beides machen würde, würde man eigentlich den Anspruch erst erfüllen können der Reproduzierbarkeit. Also das wäre aus meiner Sicht sinnvoll.
Ich möchte ein bisschen was hinzufügen, und zwar, ich glaube eigentlich, dass diese beiden Felder zwar nicht zusammengewachsen sind, dass es aber durchaus Entwicklungen im Bereich des E-Learning gegeben hat, die ganz klare Resultate davon sind, dass die beiden Felder in der Vergangenheit miteinander gesprochen haben. Um das sich anzuschauen, muss man in die Papers mal reinschauen, die vielleicht 15 bis 20 Jahre alt sind, die hier auf der Delphi, aber auch in anderen internationalen Konferenzen dann publiziert worden sind. Die waren des Öfteren noch der Fall, hier ist mein System, Punkt. Und wenn man heute sowas publizieren würde, na, dann kriegt man halt vielleicht noch ein Major Revision, aber wahrscheinlich schon nicht mal mehr das. Ja? Das heißt, die Idee, dass man überhaupt mit sowas wie einer Evaluation daherkommt, auch wenn die nicht den psychologischen Standards von heute entspricht, aber doch vielleicht denen von vor 40 Jahren, aber die ist schon da und die hat Einfluss gehalten in die informatische Szenerie. Die Frage, die man sich aber auch stellen muss, ist, wie weit will man eigentlich zusammenwachsen? Informatik ist nicht gleich Psychologie und wenn man halt da versucht, statt eines Miteinanders zu sehr wie einander zu werden, dann landet man dabei, dass die informatische Forschung eigentlich auch mit so viel mit den anderen viel schwierigen Fragestellungen der Validität, der Messbarkeit und so weiter irgendwie beschäftigt ist, dass der eigentliche Innovationskern, den die Informatik auch bringen kann, zunehmend zu klein wird. Sodass man da eigentlich vielleicht sagen soll, es ist in Ordnung, gewisse Standards in der Informatik auch anzusetzen, damit man miteinander reden kann und auch die Schnittstelle definieren kann und irgendwann sagen kann in solchen Kooperationsprojekten, ja, wir haben einen Prototyp, der sieht ganz gut aus, wir haben den pilotiert und das schaut ganz vernünftig aus und jetzt können die Psychologen da halt damit weiterarbeiten, idealerweise gemeinsam mit einem, um das weiterzutreiben. Ich glaube, das ist eher eine Antwort darauf, als was kann nur die eine Disziplin von der anderen lernen.
Aber ich hätte noch was ganz anderes, wenn ich noch darf. Also mir ist auch immer ganz wichtig, dass wir letztendlich ja innovative Lehre und Lernen ermöglichen. Also wenn es jetzt nur wäre, wir haben hier ein summatives Assessment, das ist schön getestet und unsere Indikatoren von Analytics führen dazu. Letztendlich haben wir dann wieder ein Klassensetup. Sie sitzen da, konsumieren etwas, lernen dafür, machen das summative Assessment, kriegen die Note und gehen. Dass das nicht immer die beste Form von Lernen ist, wissen wir ja alle. Also wo ist jetzt hier echt mal innovatives Lernen? Und was von mir ein Wunsch wäre, wo wir jetzt nicht drauf eingegangen sind, es gab ja mal die Idee von Learning Analytics, hey, super, wir machen jetzt Learning Analytics, das trackt alles mit und dann gibt's kein summatives Assessment mehr, weil wir sehen schon den Kompetenzentwicklung und die Steigerung und so und das ist sowieso individualisiert und personalisiert und dann geben wir noch Feedback auf den Weg. Dieses Versprechen, was vor, weiß ich nicht, 5 Jahren noch in 5 Jahren realisierbar aussieht, haben wir lange nicht erreicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es überhaupt erreichen oder so, aber also den Anspruch, wirklich auch innovative Lehr- und Lernformen zu schaffen, die Technologie benutzen, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und da bin ich auch noch ein bisschen auf der Suche, wie könnten wir da ein Assessment gestalten? Das geht so ein bisschen, Frank, was du gezeigt hast mit den komplexen Aufgaben, wo diese Spam-E-Mails, wobei ich mich gefragt habe, Spam-E-Mails identifizieren, wie schwierig ist das? Aber dass man so Aufgabenformate doch irgendwie einbauen würde in unsere Analytics und dann das summative Assessment gar nicht mehr brauchen könnte, weil der Skill gezeigt worden wäre. Das wäre echt innovativ. Das fände ich echt spannend.
Denn wir haben noch 30 Minuten für das.